Witte beim Rick Mertens, also den Generaldirektor vom Luxembourg Institute of Health, der noch Sprecher von der wissenschaftlichen Covid-19 Taskforce ist.
Ulf Nebbers, guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Gestern wurden 11 neue Corona-Infektionen hier in Luxemburg festgestellt. Es fällt auf, dass diese Zahl in den letzten Tagen wieder häufiger zweistellig ist. Sollte uns das Sorgen bereiten?
Ja, wir haben auch im Large-Scale-Testing in den letzten 3 Tagen asymptomatisch Positive bereits 20 identifiziert. Die Zahlen steigen an. Ich weiß, dass in der ersten Woche des Testens wir sehr, sehr wenige Positive hatten. Man sieht eine Dynamik. Ob sich das im R-Wert bereits niederschlägt, ich kann es nicht genau sagen. Aber eines ist klar, die Zahlen steigen an. Und das beobachtet man ja auch in den Nachbarregionen, in den Nachbarländern, gerade auch in Deutschland.
Könnte es sogar der Anfang einer zweiten Welle sein, die so oft jetzt heraufbeschworen wird, oder ist es noch zu früh dafür?
Also wir haben im Large-Scale-Testing 20 Positive gefunden. Erinnern wir uns daran, dass es Lockdown gab im März, da wurden 17 Positive identifiziert. An dem Tag wurde Lockdown dann hier eingeführt. Das heißt also, wenn diese Zahlen sich so weiter verhalten, wie sie im Moment beobachten, dann ist es durchaus möglich, dass wir jetzt gerade jetzt an der Quelle einer zweiten Welle uns befinden.
Ab welchen Zahlen würden Sie denn von einer zweiten Welle reden?
Die zweite Welle, ob man davon spricht oder nicht, das ist praktisch Wortwahl oder Grammatik. Das heißt, wenn das Geschehen dynamischer wird, also wenn es prozentuale Anstiege geben würde von einem zum nächsten Tag, dann von einer zur nächsten Woche ein Anstieg von, sagen wir, 10%, dann würde man bereits von einem Beginn einer zweiten Welle sprechen können.
Und um zu verhindern, dass das passiert und dass die Situation aus dem Ruder läuft, sollen möglichst viele Leute getestet werden. Ihr Institut kümmert sich um diese Massentests. Wie gut klappt das bis jetzt?
Also operationell klappt es sehr gut. Also die ganzen Kapazitäten darzustellen, war eine Herausforderung, gerade auch am Anfang der Kampagne. In dieser Zeit war es sehr schwierig, an Material heranzukommen. Das funktioniert, die Arbeitsprozesse funktionieren, die Registrationen funktionieren. Ganz wichtig auch, dass die PCR-Tests und die Nachweise funktionieren. Wir hatten am Anfang einige Probleme mit unserer Hotline. Wir wussten nicht, dass so viele Menschen anrufen würden und auch um Hilfe bitten würden bei der Registrierung. Auch das haben wir mittlerweile, ich glaube, auf die Beine gestellt, eine Hotline, die funktioniert. Das heißt also, sehr positiv für mich, dass die Prozesse funktionieren und eine Kapazität von bis zu 20.000 pro Tag gegeben ist.
Operationell klappt es. Die testen allerdings viel weniger als bisher geplant. 5, 6, auch mal 8.000 Tests pro Tag. Am Anfang waren bis zu 20.000 pro Tag geplant.
Ja, also ich denke, dass die 20.000 pro Tag werden dann wichtig. Diese Kapazität voll auszuschöpfen wird dann wichtig, wenn wir tatsächlich sehen, dass eine zweite Welle beginnt. Wir wissen natürlich nicht, wann das der Fall ist. Diese 20.000, das ist eine Sicherheitsmarge. Im Moment sehen wir, dass die Zahlen der Menschen, die sich testen lassen, ansteigt, fast täglich. Wir hatten am Samstag zum ersten Mal eine Situation, an der Teststationen unter Vollkapazität liefen. Das war sehr interessant für uns zu sehen, dass es auch funktioniert. Aber wir haben im Moment, ich glaube heute waren 7.000 Tests, die gemacht wurden. Das ist ungefähr ein Drittel der Kapazität, die laufen könnte. Das ist jetzt in einer Zeit, in der bis letzte Woche die Zahlen an Infektionen sehr, sehr gering waren. Das heißt natürlich in der Bevölkerung, der Sinn für diese Tests nicht so einsichtbar ist, aber auch die Notwendigkeit sehr großer Testzahlen noch nicht so gegeben ist.
Aber der Sinn, das Ziel der Tests ist es ja, neue Infektionsketten früh zu erkennen. Deshalb ist es ja gerade so wichtig, dass sie große Zahlen an Leuten testen. Reicht die Zahl der Leute, um diese Infektionsketten im Moment zu erkennen?
Also wenn Sie ein Drittel der Leute der maximalen Anzahl haben, was sich daraus ergibt, ist, dass die Maschengröße einfach sich vergrößert. Das heißt, wenn wir, nehmen wir an, wir hätten im Bankensektor, das sind 50.000 bis 60.000 Menschen, die da arbeiten, die sind aufgeteilt worden mittlerweile in 5 Segmente, jeweils mit so ungefähr 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wenn alle zum Test erscheinen würden, würde das heißen, dass einer von 5 oder eine Person von 5 in diesem Sektor getestet würde. Das heißt eine Maschengröße von 5. Wenn in dieser Masche sich jetzt eine Infektion ergäbe, würden wir die sehr frühzeitig erkennen können. Das ist wichtig, wenn es jetzt mehr Infektionen geben könnte. Aber im Moment sollte nur die Hälfte der Mitarbeiter kommen, hätten wir eine Maschengröße von 10, ist es trotzdem statistisch für uns möglich, diese Infektionsketten sehr frühzeitig zu erkennen.
Das heißt, aber tendenziell also, erkennen Sie sie weniger schnell, als wenn mehr Leute sich testen würden.
Ganz klar, das ist so. Aber wenn wir sehr wenige Infektionen haben, so wie im Moment, sind wir in der Lage, mit größeren Maschen tatsächlich
aber das gilt es ja zu verhindern.
Wir sind ja noch in einer Situation und wir können das sehr gut verfolgen, in der die Anzahl derer, die asymptomatisch positiv sind oder zumindest waren bis letzte Woche, das hat sich in einem Rahmen bewegt, in der eine Zellengröße von 10 durchaus manageable ist. Aber Sie haben recht, wenn sich das fortsetzt, was wir diese Woche beobachten, das heißt, wenn die Zahlen weiter ansteigen, dann allerdings wird es extrem wichtig, dass die Menschen, die eingeladen sind, tatsächlich zum Test erscheinen, weil sie sich gegenseitig schützen. Und letztendlich bei hohen Infektionszahlen wird das Prinzip des Maschentestens nur funktionieren, wenn die Anzahl der Menschen, die kommen, sich erhöht.
Testpersonen werden per Brief eingeladen. Bislang bucht etwa die Hälfte der Angeschriebenen tatsächlich einen Termin. Woran liegt das denn? Müssen Sie darauf hoffen, dass es wieder mehr Infektionen gibt und dass die Leute Angst bekommen? Oder was kann man daran ändern?
Also ich denke, wir können zunächst mal besser erklären. Also ich muss zugeben, dass wir von der Wissenschaftsseite zwar die Konzepte sehr klar verstanden haben. Uns war von Anfang an völlig klar, wie das gemacht werden muss, wie diese Maschen funktionieren. Wir können auch unsere Projektion selbst sehr gut verstehen, aber ich denke nicht, dass wir eine überragende Leistung in der Erklärung geliefert haben. Also das wird jetzt nachgereicht. Ich denke, dass wenn verstanden wird, warum Maschentesten oder warum dieses Testen in diesen Kontingenten so sinnvoll ist und dass es auch funktioniert, glaube ich, werden sich mehr Menschen dann positiv auf ihre Einladung hinbewegen. Das andere ist, dass ich glaube, auch der Sinn dafür, dass das Virus noch nicht weg ist, erst in dieser Woche wirklich wieder zurückkommt.
Wie wollen Sie denn besser erklären?
Wir haben zum Beispiel das Einladungsschreiben etwas ausführlicher gestaltet. Ich habe selber
Das ist schon sehr textlastig.
Richtig, ich habe selber meine Einladung bekommen und das ist sehr textlastig, sieht sehr trocken aus und man muss sich wirklich überlegen, ob man da reinliest. Es sind 3 Seiten, aufgrund der Tatsache, dass das in allen Sprachen natürlich erklärt werden sollte. Wir haben aber mittlerweile auch eine Animation dazu entwickelt, die, ich glaube, sehr eindeutig und intuitiv erklärt. Das kann man über die Webseite anwählen und ich denke, das würde das sehr gut erklären. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, wie in Kommunikation, in Interviews hier im Radio, um zu erklären, warum dieses Maschentesten, ich glaube, im Moment die einzige effektive Art und Weise ist, wie man eine zweite Welle verhindern kann.
Ulf Nebers, Sie sind auch Sprecher der wissenschaftlichen Covid-19-Taskforce, die regelmäßig berechnet, wie die Schutzmaßnahmen sich auf das Infektionsgeschehen auswirken. Die aktuellsten Projektionen zeigen, dass die Massentests besonders wirksam wären, wenn in regelmäßigen Abständen Leute aus einer Gruppe getestet würden, die im Alltag auch interagieren, zum Beispiel, weil sie zusammen wohnen, arbeiten, zur Schule gehen. Wird das im Moment konsequent getan?
Das wird getan, insoweit als möglich. Das heißt also in den Schulen, das ist ganz klar, dass diese Gruppen sind Klassen und wir sind in der Lage, diese Gruppe auch anzusteuern. Das heißt, in einer Klasse werden dann, nehmen wir an, wir hätten eine Klasse von 15 Schülern, da sind in jeder Woche mindestens 3 im Test. Das heißt, das sind Gruppen von 5. Sollte sich in einer Schulklasse so eine Infektion ergeben, werden wir es praktisch sofort erkennen können. Wir machen das auch im Arbeitssektor. Da ist es allerdings statistisch ausgemittelt. Wenn, wie gesagt, eben im Bankensektor wir einladen, ein Fünftel des Gesamtsektors statistisch verteilt in einer repräsentativen Gruppe.
Aber die interagieren ja nicht unbedingt im Alltag. Da müsste man ja eher in einzelnen Betrieben testen.
Natürlich ist es so, dass die statistisch Ausgemittelten in jedem Büro, in jeder Bank eine entsprechende Anzahl an Mitarbeitern somit eingeladen wird. Das ist schon ausgemittelt. Man könnte das genauer machen und wir sprechen darüber, dass man vielleicht bei einer zweiten Testwelle sogar die Arbeitgeber mit involvieren könnte, sodass man praktisch so eine Menge an Vouchers an einen Arbeitgeber überreichen könnte. Aber wir sind uns nicht sicher, ob das arbeitsrechtlich und auch von Fragen des GDPR her möglich wäre. Aber seien Sie versichert, dass eine statistische Vermittlung, wenn wir repräsentativ jeden fünften Angestellten eines Banken oder eines Versicherungswesens einladen, dann schlägt sich das natürlich so nieder, dass auch in den Büros und in den Banken sich das verteilt. Das wird auch so funktionieren.
Aber Cluster können Sie damit nicht unbedingt identifizieren. Deshalb bräuchten Sie ja schon kleinere Gruppen.
Also das heißt, wenn in einer Bank, in einem Büro Positive gefunden werden, das heißt, wenn in einem Büro von einem Großraumbüro wiederum von 15 Leuten, da werden zu jedem Zeitpunkt 3 getestet. Statistisch. Vielleicht haben wir da ein gewisses Ungleichgewicht, das ist statistische Werte, vielleicht sind in einem Büro 4 und in einem anderen nur 2. Trotzdem wird man asymptomatisch Positive sofort finden. Das heißt, dass ein Cluster von Positiven wird sich so gar nicht bilden. Die Idee dahinter ist ja, dass wir Infektionsketten an der Wurzel erkennen können. Und das wird man natürlich so, ja. Das wird man genau so verhindern können.
Angenommen, Sie finden jetzt einen positiven Fall, was passiert dann?
Diese Person wird dann gebeten, in Quarantäne zu gehen. Das heißt, das ist ganz völlig klar, dass so die Infektionskette unterbrochen wird. Das andere ist, dass diese Informationen an die Inspektion Sanitär weitergeleitet werden, die dann Kontaktverfolgung machen. Wir haben auch zum Beispiel selber, wir haben jetzt Tests, 1000 Tests in unserem eigenen Personal durchgeführt und haben natürlich dann auch einen positiven, das war zu erwarten, gefunden statistisch. Wir haben dann selber nachgetestet und diese asymptomatisch positive Person mit einem sehr geringen Virustiter hatte bereits 2 weitere angesteckt. Die sind alle in Quarantäne gesendet worden. Aber das zeigt genau, wie wichtig es ist, diese Infektionsketten an der Wurzel zu fassen.
Aber wie schnell werden die Leute denn benachrichtigt? Da muss man ja schnell handeln.
Also wir haben großflächiges Testen heißt natürlich, dass letzten Samstag, wenn man das auf den Tag hochrechnet, waren bereits 12.000 Leute bei den Tests. Das heißt, die ganzen Resultate müssen nachbereitet werden. Wir versuchen, die Positiven so schnell wie möglich zu informieren, noch am gleichen Tag. Für all die anderen ist es vertraglich geregelt. Das haben wir so vereinbart.
Gelingt das denn immer? Sie sagen, Sie versuchen.
Wir versuchen, das kann auch 24 Stunden dauern. Ich kenne die Einzelfälle nicht. Wir hatten einen Fall, da hat es länger gedauert. Das war allerdings eine Person, die kein Matrikül in Luxemburg hatte. Wir haben die Person und die Direction Santé sofort informiert, aber da gab es eine längere Debatte, wie denn ein ausländisches Matrikül hier mit einfließen kann. Aber das sind technische Ausnahmefälle.
Die Projektionen der Taskforce zeigen auch, konsequentes Social Distancing kann das Virus sehr gut ausbremsen. Braucht man die Massentests denn überhaupt noch, wenn sich jetzt jeder strikt an die Schutzmaßnahmen halten würde?
Wenn sich jeder strikt an die Schutzmaßnahmen halten würde, wenn die Klassen weiter getrennt blieben, wenn wir in Restaurants tatsächlich all diese Maßnahmen einhalten würden, hätten wir trotzdem einen gewissen Hintergrund an asymptomatisch Positiven. Das heißt, auch in dem Fall würde Massentesten Sinn machen. Das heißt, wir geben dem Virus keine Chance. Das Virus ist noch da. Heute, genau wie vor 3 Monaten, wenn wir allerdings unsere Schutzmaßnahmen auch nur etwas verringern, dann ist es natürlich so, dass das Virus das tut, was es gerne tut, es reproduziert sich. Und wir müssen dann da sein. Ich glaube, es ist sichtbar, auch wenn ich mich in Luxemburg bewege, nicht nur in Luxemburg, ich war auch in Deutschland, ich war in Straßburg, dass ich kaum Masken sehe im Alltag. Das ist der Fall. Und es ist ersichtlich, dass wenn das Virus so in den Hintergrund getreten ist, wie das in den letzten Wochen der Fall war, naja, natürlich man Schwierigkeiten hat, sich vorzustellen, dass man sich noch in einem Pandemiegeschehen befindet.
Die Massentests sind also gewissermaßen auch ein Sicherheitsnetz, das nicht angehaltene Gestbarriere auffangen soll.
Das würde es natürlich tun. Also wir sehen ansteigende Zahlen. Wir wissen nicht genau, warum diese Zahlen ansteigen. Steigen die an, weil wir Menschen haben, die Gestbarriere nicht respektieren, nicht mehr in diesem Maß respektieren. Das könnte man sich vorstellen. Aber in diesem Szenario ist es wichtig, dass diese Massentests tatsächlich stattfinden, dass die Menschen zu den Teststationen hingehen, sich testen lassen, wenn sie eine Einladung haben, weil ansonsten wird sich das, was jetzt beginnt, weiter dynamisch gestalten und wir werden an Situationen, wie wir sie jetzt in Nordrhein-Westfalen sehen, nicht vorbeikommen.
Aktuell führt das Luxemburg Institute of Health die Tests im Auftrag der Regierung durch. Warum tut das Ministerium das eigentlich nicht selbst?
Weil natürlich am Anfang so eine Teststrategie erstmal zu entwickeln, dann auch die Logistik, das Ganze aufzubauen. Das ist was, was tatsächlich völliges Neuland war. Also die Konzeptionierung.
Aber für Sie doch auch, oder?
Für uns natürlich auch, aber wir haben eine Taskforce, wir haben Resources, wir haben teilweise bis zu 40 Wissenschaftler in der Gruppe gehabt, die die Simulation entwickelt hat, um dieses Maschensystem überhaupt mal intellektuell zu durchdringen, um zu wissen, dass das funktionieren kann. Und in einem Ministerium hier in Luxemburg sind diese Ressourcen einfach überhaupt gar nicht verfügbar. Also wir haben Wissenschaftler, wir haben sehr kompetente Leute, die haben auch genau die richtigen Entscheidungen getroffen in der Maßnahme dessen, was in einem Alltag, in einem Land geschehen kann. Aber so eine Sache zu konzeptionieren, da musste man einfach auf die Ressourcen zurückgreifen, die ja nun mal vorhanden sind. Und die sind in der Wissenschaft da.
Sie haben gesagt, es war sinnvoll, um es aufzubauen. Sehen Sie die aktuelle Arbeitsteilung, das aktuelle Modell denn immer noch als sinnvoll?
Ja, es funktioniert sehr gut. Also das heißt aber nicht, dass wir als LIH, wenn jetzt also unsere erste, diese erste Phase, die wird Ende Juli zu Ende sein. Das ist auch rechtlich so, das ist auch gut so. Und wenn es weitergeht, dann sprechen wir jetzt mit den Partnern darüber, dass das nicht das LIH ist, dass das weitermachen wird, sondern wir verstehen ja jetzt die verschiedenen Prinzipien. Wir wissen, was funktioniert. Wir haben ein Return of Experience, wie es heißt. Und wir können das jetzt dann praktisch schon, eine Routinemaßnahme würde ich noch nicht sagen, aber als eingespielte Maßnahmen wieder zurückgeben an die Direktion der Santé.
Sie wären also dafür, dass in der nächsten Etappe es wieder zurück ans Ministerium
geht? Also ich wäre dafür, aber ich glaube auch alle sind dafür. Also ich denke, das ist was, das jetzt funktioniert. Und wenn entschieden werden sollte auf Ebene der Regierung, dass Testen tatsächlich weitergeht, und im Moment muss ich Ihnen sagen, ich sehe keine Alternative, dann wird dieses System, das jetzt etabliert ist, zurückgehen an die Direktion der Santé. Es wird allerdings einige Verbesserungen geben müssen. Ich denke, dass wir, was die Einbuchung anbetrifft, das flexibler gestalten sollten und so weiter. Es gibt verschiedene Dinge, die dann verbessert würden.
Wissen Sie schon, wann die Entscheidung fallen wird, ob das Testen weitergeht und unter welcher Form?
Nein, also das sind politische Entscheidungen. Ich weiß, es wird diskutiert. Wenn wir uns anschauen, was wir jetzt auf die Beine gestellt haben, das war ja im März schon angeplant, dann muss ich sagen, ja, das war die richtige, im Nachhinein, das waren genau die richtigen Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt, auch die Testung jetzt. Als wir anfingen, haben sich die Zahlen ja sehr gesenkt. Wenn wir jetzt tatsächlich an der Quelle einer zweiten Welle sein sollten, und so könnte es ja aussehen, dann war auch das Timing genau das Richtige. Wir haben das etabliert, es funktioniert jetzt und wird, wenn die Zahlen ansteigen, durchaus dann das dynamische Geschehen brechen können.
Ulf Nebers, ich bedanke mich fürs Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Das wurde der Generaldirektor vom Luxembourg Institute of Health am Gespräch mit Rick Mertens. Das ganze Interview fand ihr gleich bei uns im Internet. Du fand auch übrigens nach einer interessanten Sache. Geht mal gucken, 107.11.